Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz hat seinen Titel verteidigt. 6:2, 6:2, 7:6 hieß es am Ende des Herrenfinals gegen Novak Djokovic und es glich zwischendurch einer kleinen Vorführung. Herzlich willkommen zum letzten Update aus Wimbledon von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Morgen früh wird mein Sportschau-Artikel veröffentlicht, in dem ich dann die These aufstelle, dass das Herrentennis heute in eine neue Richtung gegangen ist und dass es sich verabschiedet hat, endgültig von den Big Three. Wohl endgültig habe ich noch mit einem kleinen Konjunktiv versehen, aber es fühlte sich schon sehr danach an heute.
Naja, mittlerweile sind sie in der Überzahl, ne?
Ja.
Also, Rafael Nadal spielt jetzt natürlich in der kommenden Woche in Borstadt, wie auch immer sie es nochmal aussprechen. Olympia steht bald vor der Tür, da könnten die beiden alten Herren noch was abräumen. Aber ich würde mal sagen, im Grand-Slam-Alltag haben sie jetzt wahrscheinlich das Nachsehen. Heißt nicht, dass Djokovic nie wieder was gewinnen kann, aber es fühlt sich jetzt nach dem neuen Normal an, in dem Alcaraz und Sinner eher den Ton angeben als Djokovic.
Eine englische Journalistin hat die Frage vorhin gestellt in der Pressekonferenz von Carlos Alcaraz, dass sie beiden, er und Sinner, die drei Titel jetzt geholt haben, are they in charge of tennis now? Und er hat gesagt, hat sich verlegen am Kopf gekratzt, hat gesagt, ja, wir haben eine gute Rivalität und ist doch immer schön, wenn neue Gesichter da sind, aber Djokovic wird wahrscheinlich dann mit dabei sein und so weiter. Und trotzdem fühlte sich das heute alles so an, wie diese neue Zeitrechnung, in der wir jetzt uns befinden mit Jannik Sinner und mit Carlos Alcaraz. Und ich gebe ganz offen zu, dass es trotz dieses klaren Siegs, über den wir gleich noch sprechen, dass es sich besonders anfühlte auf dem Center Court, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dort waren, ich glaube, die haben auch sowas gefühlt. Und wenn selbst Novak Djokovic dann von den Menschen dort quasi umarmt wird mit Beifall, dann weiß man, es ist weit gekommen. Und Djokovic, der sich im Laufe des Turniers noch mit diesem Publikum angelegt hatte, der nahm diese Wärme sehr entgegen und war auch hinterher in der Pressekonferenz extrem sachlich und nüchtern und nicht so nach dem Motto, ich habe nur knapp verloren und ich habe Fehler gemacht oder so, sondern ich war der schlechtere Spieler und er hat gesagt, er war der inferior player und das ist einfach der schlechtere Spieler und das fand ich, war sehr aufschlussreich, auch diese Pressekonferenz, das war schon sehr sachlich, sehr nüchtern.
Also kurz was vorausgeschickt, ich habe ja nebenher wieder die Bundesliga kommentiert, ich habe das Match laufen lassen, aber ohne Ton, also ich habe quasi keinen einzigen Ton aus Wimbledon heute mitbekommen, aber ich habe natürlich das Spielerische mitbekommen und ich habe jetzt gerade zum ersten Mal Statistiken aufgemacht und bin vollkommen überrascht und kratze mich auch etwas am Kopf, dass wir in unserer mittlerweile heiß geliebten In-Attack-Rate, die IBM da ausrechnet, sehen, dass Djokovic 32% der Zeit im Angriff war. Alcaraz konnte sich 23% erlauben und ich glaube, das verrät uns schon etwas über das, was du dann gerade berichtet hast, dass Djokovic wusste, er muss hier in die Offensive gehen, er muss die schnelle Entscheidung suchen, sonst ist die Nummer wahrscheinlich durch. Und das hat sich dann ja auch so manifestiert im Laufe des Matches. Und es war, finde ich, eine souveräne und beeindruckende Vorstellung von Alcaraz und Djokovic war in der Tat der zweitbeste Spieler heute.
Das war er in der Tat. Lass uns noch ein bisschen über Carlos Alcaraz sprechen, bevor wir über das Finale sprechen. Carlos Alcaraz ist 21 Jahre alt, hat jetzt seinen vierten Grand Slam gewonnen. Er ist einer von vier Spielern, denen das gelungen ist, vor ihrem 22. Lebensjahr vier Grand Slams zu gewinnen. Mats Wielander, Björn Borg und Boris Becker, Schwede im Geiste. Und da ist jetzt dann auch Carlos Alcaraz mit vorgedrungen. Er ist sogar früher mit vier Grand-Slam-Titel ausgestattet als Rafael Nadal damals. Roger Federer war erst 24, als er seinen vierten Grand-Slam-Titel geholt hat. Novak Djokovic war 23. Und es fühlt sich so an, als ob Carlos Alcaraz hier jemand ist, der zusammen mit Jannik Sinner in den nächsten Jahren vielleicht sowas, eine Co-Dominanz aufbauen können kann, wie sie Roger Federer 2004, 2006 gehabt hat, dass sie sich beide die Titel teilen oder dann als Nadal und Djokovic dann auftauchten, eine dreifache Koexistenz, die sich die Titel einfach aufteilen. Es sieht einfach momentan so ein bisschen danach aus, weil wir haben in Australien bei US Open sicherlich Jannik Sinner als den absoluten Top-Favoriten und in Paris und Wimbledon werden wir in den nächsten Jahren auch Carlos Alcaraz als den Top-Favoriten haben.
Ja, man kann es sicherlich antizipieren. Ob es dann am Ende so kommt, müssen wir gucken, weil bei Sinner haben wir es bisher einmal bei einem Grand-Slam-Turnier gesehen. Dann haben wir zweimal gesehen, dass ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Lag natürlich auch an Verletzungen, die er hatte. Und ich glaube auch nicht, dass Sinner ins Feld zurückfallen wird. Aber wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen warten, bis er zwei, drei Grand Slams hat. Da hat ihm Alcaraz jetzt was voraus. Allerdings, und das hat man auch schon angesprochen, fällt bei Alcaraz einfach auf, er dominiert noch nicht so durchs ganze Jahr, wie wir es gesehen haben bei eben den großen Dreien, vor allem später in ihrer Karriere. Wenn wir jetzt gucken, das ist der dritte Turniersieg in diesem Jahr für Alcaraz. Und klar, es sind drei der fünf oder sechs wichtigsten Titel, die es im Jahr zu verteilen gibt, in den Wales French Open hier jetzt in Wimbledon. Aber wenn wir dann zum Beispiel gucken, Vorbereitungsturnier in Queens, das war nicht schlecht gespielt, aber da hatte ich das Gefühl, da wäre mehr gegen Jack Draper drin gewesen. Und das unterscheidet ihn dann schon noch ein bisschen von den anderen, bei denen ich das Gefühl hatte, da gab es eine Zeit in ihrer Karriere, da waren die bei jedem Turnier absolut präsent und waren in der Lage, über eine ganze Saison zu dominieren. Das hatte körperliche Gründe, das hatte aber, glaube ich, auch mentale Gründe. Und da weiß ich nicht, ob Alcaraz schon so weit ist. Was wir aber, glaube ich, feststellen können, ist, dass Alcaraz der Spieler mit dem höchsten Potenzial ist, im Moment auch der beste Spieler Best of Five ist, also in diesen Fünfsatz-Matches, wo sich seine Physis komplett entfalten kann und dass er da wirklich erstmal geschlagen werden muss. Ob das auf der Tour auch so klappt, na, das könnte der nächste Schritt für ihn werden, während ich das Sinner schon zutraue. Bei dem frage ich mich, geht ihm so ein bisschen die Luft aus? Aber wenn wir jetzt gar keine Fragen für die beiden hätten, dann wäre es ein bisschen öd. Ich will jetzt ja auch nicht einfach nur einen Übergang von Top 3 zu Top 2 haben, ohne irgendwelche Herausforderungen. Das wäre dann schon langweilig.
Aber vielleicht ist Alcaraz ja so ein bisschen der Big Tournament Player. Vielleicht ist er wirklich jemand, der bei den kleineren Turnieren dann mal ein bisschen schleifen lässt. Gegen Jack Draper hat er Jack Draper sehr gut aussehen lassen. Und bei den großen Turnieren schlägt er dann zu und ist dann der bestimmende Spieler. Vielleicht ist er ja einer, der sich schon früh in seiner Karriere sehr fokussiert. Und mein Roger Federer hat damals alle Titel abgeräumt und war sicherlich auch hungrig. Vielleicht werden wir nicht erleben, dass Carlos Alcaraz 90, 95 Titel in seiner Karriere gewinnt. Aber dafür vielleicht dann 20 Grand Slams.
20 ist natürlich extrem hoch, das dürfen wir nie vergessen. Fühlt sich jetzt so an, als könnte er 25 gewinnen, aber wir haben auch gesehen bei den anderen, das hat gute 15 Jahre gedauert, solche Massen an Grand-Slam-Turnieren zu sammeln. Es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt auf den Touralltag gucken, dass es ein bisschen wird wie bei Nadal. Nadal hat das auch in Spurts gemacht. Nadal, klar, war in der Sandplatzsaison häufig sehr dominant, aber außerhalb dessen hat er zwar noch immerhin 8 Grand Slams gewonnen, aber war jetzt nie, bis auf wenige kurze Phasen, der absolute Dominator auf der Tour. Das hat er eher Djokovic und Federer überlassen und vielleicht geht es bei Alcaraz auch so, ich weiß es nicht. Wie gesagt, im Moment kommt mir Sinner ein bisschen stabiler vor, aber das ist ja das Interessante, dass wir hier mindestens zwei haben und auch genau darüber diskutieren können.
Das Finale heute war ein sehr, sehr einseitiges und es setzte schon mit dem allerersten Aufschlagspiel den Ton. 20 Punkte, 14 Minuten ging das allererste Aufschlagspiel heute und das gewann dann Carlos Alcaraz als Break von Novak Djokovic. Und Novak Djokovic hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, das ist eines der längsten Auftaktspiele in meinem Leben, das ich gespielt habe und auch jeweils in einem Grand-Slam-Finale. Und da zeigte es sich ja schon von Anfang an, erstens, dass Djokovic sich eine Taktik überlegt hatte, die heute herausragend schlecht funktioniert hat, nämlich das Surf and Volley und möglichst die Punkte abkürzen. Und auf der anderen Seite, dass Carlos Alcaraz den Ball so richtig gut im Schläger hatte und vor allen Dingen beim Return extrem stark war.
Tja, die Frage ist, konnte Djokovic anders? Er wird es uns nicht verraten, aber das habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, als ich das gesehen habe. Also ich glaube, von dem Match in Erinnerung bleiben werden, na, wie auch immer der Satz nochmal gehen sollte.
Wir wissen, was du meinen möchtest.
Wie Djokovic ein ums andere Mal ans Netz kommt und dann die Bälle bleiben irgendwie an der Netzkante hängen. Da hat er ja wirklich ein paar Volley-Fehler drin. Und nein, er ist nicht der überragende Volley-Spieler. Aber ja, normalerweise kriegt er solche rüber. Also er hat da ja schon einen gewissen Druck gespürt. Und das andere war halt Alcaraz, der gefühlt, und wir haben ja hier leider die Statistiken nicht, aber in jedem Ballwechsel irgendwie länger als fünf Schläge oder so gedauert hat, einfach mal aus dem Nichts beschleunigen konnte und den auch zu Ende bringt. Und da hat das eine das andere bedingt. Und Djokovic war halt wirklich, ja, bisschen hilflos. Also es war von der Punkteverteilung her nicht so klar wie ein 6-2, 6-2. Es hätte auch ein 6-4, 6-4 sein können. Aber ich hatte nie das Gefühl in den, na, zumindest nach den ersten zwei, drei Spielen, dass Djokovic dann in irgendeiner Form jetzt rankommen könnte oder das spannend machen könnte, sondern es war immer Alcaraz, der am Drücker war, der noch ein bisschen mehr aus den Ballwechseln rausholen konnte, der so gut auf den Beinen unterwegs war, dass er von Djokovic auch fast alles abgedeckt hat, der Djokovic immer wieder am Netz passiert hat oder Djokovic in unangenehme Volleys, nicht Volleys, die man nicht machen konnte, aber zumindest unangenehme Volleys reingezwungen hat. Und er hat auch gut retourniert. Das dürfen wir nicht vergessen. Djokovic hat eine hohe Quote gehabt, aber nicht so richtig viele Punkte hinter dieser hohen Quote gemacht. Also es kam einiges zusammen, aber eben auf mich wirkte Djokovic nicht so, als wenn er das in irgendeiner Form gewinnen könnte hier in den ersten, sage ich mal, anderthalb Stunden.
Hohe Quote ja schön und gut, aber wenn man die Punkte nicht nach dem ersten Aufschlag macht, dann nützt auch die höchste Quote nichts. Ich kann auch mit 90% ersten Aufschlag reingehen und werde wahrscheinlich keinen einzigen Punkt gewinnen. Also kann ich
mir aber er hat natürlich in allen Runden zuvor ist ihm das gelungen.
Ja, also, klar.
Ne? Da aber muss man dann eben einfach sagen, Alcaraz, das geht in seinem Gesamtspiel unter, ist ein guter, sehr guter Return-Spieler.
Genau, und heute hat er einen exzellenten Return-Tag, das wollte ich ja damit sagen. Und deswegen schließt sich ja gerade der Kreis, wir sind ja auf einer Seite, Philipp. Wir sind ja auf genau einer Seite. Es ging im zweiten Satz genauso weiter und da setzte so langsam so ein kleines bisschen Verzweiflung ein. Was mir aufgefallen ist, dass Djokovic über die gesamten drei Sätze extrem ruhig war. Er hat zwischendurch immer einen Ausbruch gehabt. Er hat zwischendurch einmal versucht, das Publikum auf seine Seite zu bekommen, um vielleicht dann noch so die letzten 1-2% rauszukitzeln. Er ist sehr ruhig geblieben, weil er hat gemerkt, er hat mit seinem Surf and Volley kaum Punkte gemacht. Er hat unter 50% Quote am Netz gehabt und er hat die Punkte mit dem Aufschlag nicht gemacht und er hatte große, große Schwierigkeiten, überhaupt seinen Aufschlag zu halten. Und das ging ja im zweiten Satz genauso weiter und ich glaube, wir müssen da gar nicht groß was rein analysieren. Der zweite Satz war wie der erste.
Ja, also eben auch da war es gar nicht so eng am Anfang, aber Alcaraz ist da auf die exakt selbe Art und Weise davongezogen. Spannender war dann nachher der dritte Durchgang. Da war es ja doch nochmal knapper in den ersten 5, 6, 7 Spielen und dann ist Alcaraz im 9. Spiel, da war es mal das ominöse 9. Spiel, das Break gelungen, aber wir wissen, Break zählt erst, wenn man selber den Aufschlag gehalten hat, das ihm dann im Anschluss nicht gelungen, da können wir gleich nochmal genauer hinschauen, wie das verlaufen ist, aber ja, es war so ein bisschen ein Djokovic konnte nicht ändern, was in dem Match passiert ist und Alcaraz musste ja gar nichts ändern, weil es gut genug war, um heute Djokovic alt aussehen zu lassen.
6-2 gingen also die ersten beiden Sätze an Carlos Alcaraz. Im dritten Satz, du hast es erwähnt, wurde es spannender und wurde es besser und trotzdem hatte man immer das Gefühl, dass Djokovic eigentlich nur 2 schlechte Punkte davon entfernt ist, das Break wieder zu fangen. Und das war dann auch beim Stand von 4-4 und das war ein Break aus der Sorte, da musste ich mir so ein bisschen die Augen reiben, wie dominant sich Carlos Alcaraz dieses Break geholt hat. Das war, hatte 0-40 und dann hat noch Djokovic einen Punkt gemacht und dann der nächste Punkt ging an Carlos Alcaraz. Das hat so ein bisschen diese ganze Dominanz nochmal auf eine Spitze getrieben. Und da habe ich gedacht, bei 5-4, ja, jetzt serviert er auf jeden Fall aus.
Naja, hat er ja auch quasi. Er führte dann 40-0 und dann hat das große Wackeln angefangen. Aber ich würde sagen, diese 8 Punkte von 4-4 bis 5-4, 40-0, die waren sehr gut gespielt. Die waren auch fast schon resigniert von Djokovic, der dann ja bei dem letzten Passierball aber nur noch in Richtung eigenen Stuhl durchgetrottet ist. Alcaraz hatte ich das Gefühl, hat das auch gar nicht, wie gesagt, ich musste es ohne Ton gucken, aber hat auch das ja gar nicht riesig gefeiert, sondern war einfach, naja, okay, dann ziehe ich das Tempo halt an, dann bringen wir es jetzt hin. Ich will ja auch Spanien gucken gehen. Und dann eben führt er 40-0 und das sollten wir dann schon mal besprechen. Dann
auf jeden Fall.
Wird kurios eng auf einmal noch in diesem Match.
Das wurde kurios eng auf einmal. 40-0, da macht er erst einen Doppelfehler. Dann bei 40-15 gibt es einen guten Return von Djokovic und der Forced Backhand Error von Carlos Alcaraz. Dann bei 40-30 gibt es dann nochmal einen Unforced Error von ihm und dann verliert er auch noch die nächsten beiden Punkte. Er hat nach diesem 40-0, wo er bis dahin, also von 4-4 bis 5-4, 40-0 hat er ja quasi im Cheat-Modus gespielt und dann wackelt er wirklich gehörig und dann kommt das Break und dann war Djokovic auf einmal wieder da. Er hält seinen Aufschlag, er kommt in den Tiebreak, ja und dann im Tiebreak hat sich Alcaraz nochmal geschüttelt und dann gab es den klaren Tiebreak-Sieg dann ja auch. Der war dann ja relativ ungefährdet und mit seinem vierten Matchball hat er dann das Turnier gewonnen. Aber also diese 5 Punkte zwischen 5-4, 40-0 und dann dem Break, die waren wirklich kurios.
Mhm. kann auch dem Besten passieren, ne? Und ich meine, wir haben es gestern gesehen bei Krejčíková. Wir haben da in der Vergangenheit das natürlich gesehen, als Andy Murray diese Geschichte hatte, wo er es gegen Djokovic nicht ausservieren konnte. Vor, boah, was waren das denn jetzt, 11 Jahren oder so? Also passiert den Allerbesten. Und wir wissen, Alcaraz ist auch jemand, der Nerven zeigen kann. Der ist auch in diesem Turnier mehrfach schlecht in Matches hineingestartet. Der war offensichtlich auch ein bisschen nervös gegen Medvedev. Und hier war es dann am Ende. Aber er hat halt natürlich so einen Spielraum an Möglichkeiten, dass das dann trotzdem eben so souverän zu Ende gebracht hat.
Ich habe mal früher bei einer Kleinanzeigenzeitung gearbeitet und wenn so Anzeigen aufgenommen werden wurden, dann haben die Leute immer gesagt, nur in gute Hände abzugeben. Hat Novak Djokovic das heute in gute Hände abgegeben, das Tennis? Haben wir am Anfang schon besprochen, aber ich wollte unbedingt den Kleinanzeigen-Zeitungsvergleich noch bringen.
Naja, er hat zumindest so viel im Angebot, wie die kleinen Anzeigen damals hatten, ne? Würde mich auch mal interessieren, wie er das sieht. Also ich glaube schon, dass er Alcaraz schätzt. Ich frage mich, ob er Alcaraz schon als vollkommen reif für diese Position sieht. Das wäre ja auch interessant, ob Alcaraz die ausfüllen kann, weil vom Gemüt her ist, glaube ich, ein Sinner dafür eher geschaffen, das Woche für Woche durchzuziehen. Ja, also da mal reingucken ins Oberstübchen bei Djokovic, wie er auf Alcaraz guckt, ob er den wirklich schätzt oder ob er sich denkt, na, bist du eigentlich schon ein kleiner Halodri? könnte ich mir nämlich bei Djokovic vorstellen, dass er sich denkt, ach, der Sinner, der wird dich noch packen hier über die nächsten Jahre, aber vorher hole ich mir auch noch einen. Wird mich wirklich interessieren, beantworten kann ich es nicht.
Er hat ja letztes Jahr schon zugegeben, dass er Carlos Alcaraz nicht zu 100% über den Weg traut, als er da gesagt hat, ich habe nicht damit gerechnet, dass er bei 5-4 den Aufschlag durchbringt, beim fünften Satz damals. Und das war ja schon so ein kleines erstes Anzeichen dafür. Novak Djokovic hat das Finale jetzt verloren. In der Pressekonferenz hat man ihn gefragt, ob er nächstes Jahr dann wieder dabei ist, weil er hat nämlich in seinem Interview on court hat er gesagt zu seinem Team, let's keep going. Und er hat dann gesagt, ja, auf jeden Fall sind die beiden großen Ziele jetzt die Olympischen Spiele und dann noch die US Open. Ich wäre gerne dabei nächstes Jahr. Er hat gesagt, ich habe noch überhaupt keine Pläne, zurückzutreten. Also da sah er auch wirklich so aus, da sah er genuin verwirrt aus, weil diesen Gedanken hat er vielleicht wirklich noch nicht gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ich setze alles dran, nächstes Jahr auch wieder hier mit dabei zu sein. Und diese 25, ich glaube, die schwebt noch immer über allem. Und er hat seine Kollegen schon abgehängt, aber diese 25, dass er sich dann auch noch von Margaret Court absetzt und dass er wirklich alleine dort sitzt, dann auf dem großen Thron oben. Ich glaube, das wird er noch mit aller Macht versuchen, plus die olympische Medaille bzw. die olympische Goldmedaille.
Ja, wir wissen ja, wenn nur Bronze ansteht, dann tritt er auch mal nicht an, wenn wir uns an Tokio 21 erinnern, wo er da zum Mixten nicht mehr aufgelaufen ist. Also, er war schon verletzt, aber die kleine spitze Bemerkung konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, ich glaube, Anfang des Jahres hat er ein bisschen drauf spekuliert, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt die 25 schon hat, dann noch Gold mitnimmt und dann irgendwo einen schönen Ort findet, um das Ganze zu beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ewig machen will. Ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass er das ewig machen will, wenn er dann wirklich nicht die Nummer 25 gewinnt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich jetzt nach den Erlebnissen der ersten 6 Monate vielleicht nochmal ein Jährchen gibt, wo er die 25 eintütet und dann Gold auch nochmal in Angriff nimmt. Aber irgendwie kann ich ihn mir nicht als den Djokovic irgendwie visualisieren, der dann irgendwo in den Achtelfinals und dritten Runden der Grand Slams rausgeht, in die Nummer 17 der Welt ist. Das glaube ich auch nicht. Passt irgendwie nicht.
Nee, das passt auch nicht. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wir vielleicht keinen Grand Slam-Titel mehr von Novak Djokovic sehen oder den 24. als den letzten schon gesehen haben, weil die Konkurrenz wird nicht schwächer, sein Körper meldet sich immer wieder, diese Kniegeschichte hat ihn ja dann in Paris dann wirklich außer Gefecht gesetzt und wie es jetzt weitergehen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, also das ist jetzt meine kleine Bold Prediction, dass wir den letzten Grand Slam-Titel von Novak Djokovic schon gesehen haben.
Ja, ich meine, da habe ich meine Lektion gelernt mit Nadal, dem ich als der Geier 5-mal schon den nächsten French Open Triumph abgesprochen habe. Und Djokovic hat ja sowas wie die French Open da in Australien, wo er halt dieses Mal das erste Mal seit gefühlt einem Jahrzehnt verloren hat. Wenn er da komplett frisch reinkommt, halte ich das immer noch für möglich, weil er, glaube ich, den Belag dort gut gebrauchen kann, den schnellen Belag in Australien. Also das halte ich schon auch für möglich, halt auch einen Wimbledon-Sieg für möglich. Ich glaube, er kann hier jeden außer Alcaraz schlagen. French Open, boah, weiß ich nicht. Olympia, gut möglich. US Open müsste er wahrscheinlich davon profitieren, dass hier jemand rausgeht irgendwie. Oder dass das irgendwer Alcaraz und Sinner rausnimmt. Die anderen, glaube ich, kann er noch schlagen.
Das wird eine der spannendsten Fragen der nächsten Monate sein, wie Novak Djokovic hier bei den nächsten Grand Slams dann auftauchen wird. Das war's mit dem Wimbledon-Turnier 2024. Eins können wir noch sagen, im Nachgang zu diesem Herren-Einzel hat es noch das Mixed gegeben, das haben Suaje und Jan Žilinský gewonnen. Die haben nämlich auch schon die Australian Open gewonnen und die haben im Mix gewonnen gegen Juliana Olmos und Santiago González in zwei Sätzen. Suaje hat eine überragende Doppel-Grand-Slam-Finalstatistik. Ich glaube, hat jetzt 9 von 10 Finals gewonnen. Sie trägt sich auch in die Geschichtsbücher ein und sie in ein paar Jahren in der Hall of Fame zu sehen, ich glaube, das wird nochmal großer Spaß.
Ja, und da wird sie übrigens, weil wir das gestern auch nicht mehr in die Sendung reinbekommen haben, mit Katarina Siniakova reingehen, die genau. Wahrscheinlich meine beste Doppelspielerin der Welt, die ja bei den French Open nicht spielen konnte mit ihrer eigentlichen Partnerin Taylor Townsend, dann mal kurz Coco Gauff den Doppel-Grand-Slam-Sieg da verschafft hat, dann hier nach Wimbledon kommt und mit der eben eigentlichen Partnerin Taylor Townsend spielt, der auch mal kurz einen Grand-Slam-Sieg gibt. Also die ist im Moment wirklich die beste Doppelspielerin der Welt. Heißt nicht, dass sie jetzt alles gewinnt, aber die ist wirklich überragend gut. Und DJ ist zumindest in Wimbledon überragend gut.
Gestern haben sie gegen Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe gewonnen. Und eigentlich ist die Doppelpartnerin von Katarina Siniakova ja Storm Hunter. Aber die hat einen Achillessehnenriss gehabt. Deswegen kann sie im Moment nicht spielen. Und deswegen spielt Katarina Siniakova mit Taylor Townsend beziehungsweise mit Coco Gauff. Kommt heran, die ihr einen Doppeltitel haben wollt. Katarina Siniakova besorgt ihn euch. Das war's dann jetzt. Jetzt müssen wir über unser Fazit ziehen. Ist es eine 2- gewonnen?
Ach, ich würde dem Ganzen eine 2 geben. Irgendwie wird, glaube ich, nichts Krasses in Erinnerung bleiben von dem Turnier, aber ich habe mich meist gut unterhalten gefühlt.
Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ich war mit dem Frauenturnier deutlich zufriedener als mit dem Herrenturnier in diesem Jahr, weil es gab sehr viele gute Matches und die größte Tragik fand ich das Match von Madison Keys, als sie gegen Jasmine Paolini bei 5-5 im dritten Satz aufgeben musste. Sie war klar auf der Siegestraße und ist dann ausgerutscht und hat sich dann verletzt. Das war eines der tragischeren Matches. Ich gebe heute die 2-, weil in der ersten Woche gab es viel Regen, es gab viel Scheduling-Quatsch, den wir dort erlebt haben und Wimbledon ist zwischendurch auch etwas starkköpfig, muss man sagen.
Es war ein Indoor-Turnier geworden.
Genau, es ist ein Indoor-Turnier für ein paar Tage gewesen und da ist dann Wimbledon noch ein kleines bisschen starkköpfig, aber ansonsten, ich habe es zum ersten Mal jetzt beruflich erlebt, das ist natürlich ein Erlebnis und dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Center Court sitzen durfte, das nimmt mir niemand und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich bin seit dem 7.7.85 Tennis-Fan und das hat nun mal alles mit Wimbledon begonnen und das war wirklich ganz großartig. Also dem Drumherum gebe ich eine 1, dem Turnier an sich gebe ich eine 2- und ja.
Das ja, ist schon das beste Turnier vor Ort, ne? Du magst Australien so gerne, glaube ich. Ne?
Ich mag Australien sehr gerne, aber insgesamt von auch den Wegen Richtung Pressekonferenzen und so, ist das schon ein gutes Turnier, ja. Aber Australien hat halt schon einen besonderen Platz in meinem Herzen, ne?
Ja, Wimbledon ist halt einfach eine eigentlich zu sterile Welt, finde ich, aber hat noch das bisschen Authentizität drin, dass es nicht nervig wird. Und alles ist so perfekt, dass ja eigentlich kein Wunsch offen bleibt. Der einzige Wunsch, der hier offen blieb, ist, dass wir ja eigentlich keine Interviewausschnitte hier bringen durften. Da ja. Kann man ein bisschen mal wieder die Nase rümpfen, aber das ist auch Wimbledon.
Vielleicht können wir das ja nächstes Jahr bringen, sollte dann unsere Crowdfunding-Kampagne so erfolgreich sein, dass wir dann einfach mal die Rechte für 2 oder 3 pro Tag dann einkaufen können. Auch die Kollegen vom Radio haben gesagt, sie durften nicht mehr als 6 pro Stunde reden und da gibt es sehr viele Limits und da gibt es sehr viele Vorgaben, so ein bisschen wie beim Masters in Augusta beim Golf, da gibt es ja auch sehr viele Vorgaben für die Medien, aber an sich, wie gesagt, es war ein tolles Turnier und Ich bin sehr glücklich. Bei die US Open werde ich nicht vor Ort begleiten. Ich setze im Moment keinen Fuß in die USA, aber in Australien werde ich auf jeden Fall wieder vor Ort sein. Das ist versprochen. Und Crowdfunding angesprochen. Ich danke euch sehr und wir danken euch sehr für die Spenden und für die Unterstützung per PayPal und per Steady. Wir freuen uns auch weiter über Spenden. Nächste Woche wird es wahrscheinlich keine Folge geben. Es wird wahrscheinlich...
Doch, gibt es eine Folge. Ich bin danach allerdings im Urlaub.
Aha, nächste Woche gibt es
so,
eine Folge.
So war es gewesen.
Von Hamburg etc. Und ja, es gibt natürlich auch noch eine Folge der Challenger Corner. Da werden nämlich Florian Heer und ich nächste Woche über das Challenger in Salzburg sprechen. Plus die ersten drei Spieltage der Tennis-Bundesliga rekapitulieren, weil die hat Philipp nämlich in den letzten zwei Wochen mit Florian kommentiert und ab der nächsten Woche geht es weiter. Florian und Philipp machen nächsten Sonntag nochmal weiter und danach übernehmen Florian und ich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, die 14 Tage. Wir haben festgestellt und wir haben mal wieder gemerkt, Wimbledon während eines Fußballturniers, da ist die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß. Das hat man auch an den Downloadzahlen gehört oder gesehen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das so gut gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Ich sage das zwar immer wieder, aber es ist mir tatsächlich relativ wichtig, weil das ist ein Vehikel, um uns sichtbarer zu machen. Und ich glaube, dass wir unter Tennisfans schon relativ bekannt sind. Aber es geht noch mehr. Und diese Bewertung, Rezension, die kosten überhaupt nichts, außer zwei Minuten Mühe beziehungsweise außer zwei Minuten Schreiben. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und ja, das mit Steady und PayPal habe ich erwähnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.